Also 2. Korinther, Kapitel 3, noch einmal. Ich bin mitten im Text gleichsam stehen geblieben, habe etwas jäh abgebrochen, der Zeit wegen. Und dann ist es gut, wenn man gleich Fortsetzung machen kann, wenn es immer noch einigermaßen im Ohr ist. Also, wir waren stehen geblieben am Ende von Vers 17. Noch einmal der Überblick. Es geht hier in diesen Versen 12 bis 18 um die Herrlichkeit der Christusbotschaft, die viel Freimütigkeit hervorruft. Und diesen Gedanken scheint Paulus hier weiter auszuführen. Vers 12, da wir also eine solche Hoffnung haben, gebrauchen wir viel Freimütigkeit. Diese Freimütigkeit scheint von 2 Vers 14 an und ferner also ein Gedanke zu sein, der ihn bewegt, und hier bleibt er stehen und will ihn noch etwas näher besprechen. Bei dieser Freimütigkeit geht es um eine Hoffnung. Da wir also eine solche Hoffnung haben, gebrauchen wir große Freimütigkeit. Die Hoffnung ist es also, die Anlass gibt zu dieser Freimütigkeit Gott gegenüber, dem anderen gegenüber, überhaupt in der Welt, anstatt einen weltlichen Sinn, haben wir hier eine natürliche Offenheit, eine Freimütigkeit, eine Gelassenheit, die ungebürdet ist von Schuld, frei ist von dem schlechten Gewissen und sich von daher ungeniert bewegen darf und benehmen darf in der Welt, ungezwungen sein. Das ist ein Geschenk. Das wünscht sich jeder. Aber nur ein Christ, der in Ordnung ist mit dem Herrn und der ihn kennt, kennt diese Freiheit, diese Freimütigkeit. Und zwar von der Zukunft her zunächst einmal. Und diese Zukunft hatte er ja eben besprochen in den Versen kurz vorher. Und das Zweite, in Vers 13 haben wir das Verbindungswort und. Das heißt, es kommt jetzt ein neuer Satzteil, man könnte einen neuen Satz beginnen, aber es scheint doch, dass der Vers 12 hier fortgesetzt wird. Und er sagt, als ob dies jetzt eine weitere Erklärung wäre, und tun nicht gleich wie Mose. Und das hatte ich ein wenig besprochen bis Vers 17. Aber dann erhebt sich noch eine weitere Frage. Wir sind noch nicht fertig damit. Tun nicht wie Mose. Ich fragte da, was tat Mose? Warum tat er es? Was folgte darauf? Verse 14 und 15. Was kommt dabei heraus später? Israel wird sich bekehren. Das ist die Zukunft. Dann in Vers 17 eine Zwischenerklärung. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Ja? Was heißt das? Wir tun nicht als Mose. Da können wir nicht bei stehen bleiben. Was tun wir denn? Das ist die Frage, ja? Wir können nicht beim Negativen stehen bleiben, das tun wir nicht. Aber dann erhebt sich die Frage, was tun wir denn in dieser Freimütigkeit? Wo führt das denn hin? Und darauf gibt uns Vers 18 Anfang die Antwort. Aber wir alle schauen. Wir schauen, das ist, was wir machen. Wir verschleiern uns nicht wie Mose. Er legt einen Schleier an. Das tun wir nicht. Wir schauen. Wie? Entschuldigung, zunächst einmal, wer schaut? Wir werden jetzt wieder einzeln einige Fragen stellen, einzelne Fragen, um hier zu erfahren, was meint Paulus oder was tut er, was Mose nicht tat und was die Kinder Israel nicht tun konnten. Was tut Paulus? Was ist das Neue? Was ist es um die Herrlichkeit des Evangeliums, das uns so frei macht, so freimütig macht in jeder Hinsicht? Diese Herrlichkeit erleben wir hier schon, im Himmel natürlich in aller Blüte. Wir schauen jetzt schon, wir sehen jetzt schon mit offenen Augen. Wer? Wir alle. Mose tat so, Israel tat so, wir tun anders, wir schauen. Die durften nicht schauen. Allerdings, Mose hatte geschaut. Und das scheint Paulus hier aufzugreifen. Das erzählt er hier aber nicht im Text, das ist im Hintergrund, das ist auch nicht sein Thema. Aber Mose hat etwas getan, das im Evangelium vorweggenommen wird. Mose schaut Gott von Angesicht zu Angesicht. Und das, sagt Paulus, gehört zum Evangelium. Aber nicht nur einem Mose, sondern uns allen. Auch nicht nur mir als Apostel. Auch euch als Korinthern gehört dieses Privileg, dieses Vorrecht, danke, dass wir schauen dürfen, Gott schauen dürfen. Dort war es nur Mose, ihm war es vergönnt. Und was geschah, als er Gott schaute? Er wurde verwandelt in seine Herrlichkeit. Sein Gesicht wurde abgefärbt oder dass die Herrlichkeit Gottes, dieser Lichtglanz, färbte sich ab am Gesicht Moses. Und das durften die Kinder Israel nicht sehen, weil sie immer noch unter dem Gesetz waren. Aber jetzt ist ja der Schleier weggezogen. Ja? Und jetzt dürfen wir schauen. Aber, das sagt Paulus jetzt nicht, aber das müssen wir uns vielleicht, darüber müssen wir uns wohl noch Rechenschaft geben. Das Gesicht von Paulus verklärt sich nicht, wie das bei Mose. Das Geheimnis dieses Unterschiedes haben wir in Kapitel 4, im nächsten Kapitel. Vielleicht darf ich das gerade jetzt lesen. Vers 3, wenn aber unsere gute Botschaft noch verschleiert ist, ist sie in denen verschleiert, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Weltzeit die Gedanken der Ungläubigen verblendete, so dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkünden, was ist Verkündigung? Wort. Es wird gesagt, kund wird getan. Wir verkünden nicht uns selbst, sondern wir verkünden Christus Jesus als Herrn. Was sagt Paulus? Die Herrlichkeit dieses Christus, unseres Herrn, der das Evangelium ausmacht, die Mitte des Evangeliums ist, wenn das Evangelium verkündet wird, wird Jesus verkündet. Und die Herrlichkeit dieses Evangeliums ist die Herrlichkeit Jesu. Und wo sieht man diese Herrlichkeit? In der Botschaft, im Wort. In der Kunde, die einmal gesagt werden kann und dann hört man von der Herrlichkeit Jesu, das andere Mal liest man darüber. Die Propheten des Neuen Testamentes haben es also schriftlich zurückgelassen. Es ist wie wenn man eine bestimmte Kopie der Verfassung der Vereinigten Staaten sich anschauen sollte. Es gibt diese. In dieser bestimmten Form, in dieser bestimmten Kopie dieser Verfassung, liest man natürlich, was damals geschrieben wurde. Aber wenn man näher hinschaut, erkennt man die Gesichts- oder die Züge des ersten Präsidenten von den Vereinigten Staaten, George Washington. Das heißt, die Schrift ist in den Zügen dieses Bildes gedruckt. Ein schönes Beispiel von Jesus, der im Wort Gottes zu sehen ist. Wenn wir das Wort Gottes auftun, ob das Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer und so weiter, in jedem Buch des Neuen Testamentes, überhaupt in der Heiligen Schrift, Paulus nennt das Wort Christi, überall dürfen wir die Gesichtszüge die Konturen unseres Herrn erkennen. Im Wort sehen wir Jesus. Und in diesem Wort haben wir einen Spiegel. Aber dieser Spiegel ist nicht wie ein gewöhnlicher Spiegel, in dem wir uns selbst sehen. Wir sehen ja einen anderen, nicht uns selbst. Und wenn wir etwas anderes sehen in einem Spiegel als uns selbst, dann ist dieser Spiegel nicht direkt vor uns in einem Rechtwinkel. Ich schaue so und der Spiegel ist so, sondern ich sehe ihn schräg. Das heißt, ich kann mittels eines Spiegels sehen, was um die Ecke ist. Es ist so wie bei einer unübersichtlichen Straßenkreuzung, T-Kreuzung, wo man einen Spiegel anbringt, damit man sehen kann, wie der Verkehr auf der anderen Seite verläuft. Der Blick ist durch die Häuser versperrt. Da kann man aber im Spiegel sehen, ob da ein Auto kommt oder nicht. Wir können Jesus oder Gott heute nicht so sehen, wie Mose ihn sah. Er hat ihn vor sich. Nicht direkt, aber doch einigermaßen hatte er Gott vor sich. Wir sehen Jesus im Wort, wenn wir Gott sehen. Bei uns wird nicht wie bei Mose das körperliche Gesicht, das physiologische Gesicht verwandelt, sondern das Innere wird verwandelt. Unser Charakter wird verwandelt und herrlich. Und dieser Charakter, dieser innere Mensch, der verändert wird und dessen, der die Herrlichkeit des Wesens Jesu annimmt mit der Zeit. Dieses Wesen strahlt durch unser physiologisches Gesicht. Das heißt, unser Leib ist gewissermaßen immer noch ein gewisser Filter. Man sieht uns nicht, wer wir eigentlich sind. Aber man kann doch einiges wahrnehmen in der Art und Weise, wie wir lächeln, wie wir uns benehmen, in unserer Gottesfurcht, in dem, was wir sagen und so weiter. Wir alle, nicht so wie Mose, aber doch in einer gewissen Ähnlichkeit, haben Gott vor Augen, nicht mehr vom Gesetz her, sondern vom Evangelium. Was einem Propheten dort vergönnt wurde, ist uns allen vergönnt, Jesus zu sehen, heute noch im Wort, aber eines Tages von Angesicht zu Angesicht. Also wer hier jeder, hier ist jeder ein Prophet. Hier ist jeder einer, der Gott zu Gesicht bekommt. Jeder darf über ihn weitersagen. Wir alle. Die Apostel, die Propheten, die Gemeinde, jeder. Das ist unser Privileg, unser Vorrecht. Die nächste Frage, wie geschieht das ohne Schleier? Ohne Schleier. Es ist jetzt nichts mehr, keine Schuld mehr zwischen uns, keine Forderung, kein Gesetz. Jetzt ist die ganze Barriere, der Vorhang ist zerrissen. Jetzt kommen wir in die Gemeinschaft mit Gott unmittelbar und dürfen zu ihm beten. Wir dürfen wie ein kleines Kind in das Büro des Vaters, die vielleicht Chef einer Firma ist, ungeniert hineinspringen und sagen, hier bin ich, Papa. Während der Nächste, der muss ganz schön warten, bis er an die Reihe kommt. Ja. Aber das Kind darf rein. Und so dürfen wir rein, zu jeder Zeit. Ist dir mal aufgefallen, dass es nicht von ungefähr ist, dass es nicht ohne weiteres, nicht selbstverständlich ist, dass du sofort, so wie du da bist, Jesus sagen kannst, beten kannst? Das ist nicht jedem vergönnt. Es ist nur uns vergönnt, die wir versöhnt sind mit Gott. Der Nächste kommt als Fremder, als Rebell, der auf die Knie fallen muss. Und dann natürlich, er darf Jesus sagen, so darf er kommen. Aber er hat keine rechte Gemeinschaft, bevor das geschieht. Da können Namenschristen noch jeden Sonntag das Vaterunser sagen. Aber das ist kein Beten. Das ist keine Gemeinschaft. Aber du und ich, wir können jede Zeit nach Tag und Nacht, ohne weiteres in die Gegenwart kommen und sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich mit aller meiner Not, hier bin ich mit meinem Dank, mit meinem Lobpreis. Und wir bringen alles ihm. Das ist nicht selbstverständlich. Das dürfen wir tun. Ohne Schleier, ohne schlechtes Gewissen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann darfst du aber das ihm sagen. Und du darfst sofort Vergebung haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und nicht nur das, sondern auch die Flecken reinigt, die dadurch entstanden waren. Alles reinigt. Das Ganze ist jetzt ist weg. Und du darfst wieder wirklich mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Ohne Schleier, was heißt das noch? Wir sehen ja Jesus im Wort. Bitte das Wort nicht verschleiern. Sorge für eine gute Übersetzung, damit du Jesus siehst. Nicht verschleiert, nicht verändert. Das blanke, pure Wort Gottes. Sorge für eine rechte Bibel also. Und lies dort, ohne hineinzulesen. Nicht durch eine Brille, eine gefärbte Brille von etwas anderem, von jemand anderem. Sondern lies, als wenn du es zum ersten Mal lesen würdest. Hier ist Wort Gottes. Dies ist, was Gott mir zu sagen hat. Lies es so, ohne Schleier. Ohne jetzt andere Gedanken und die Gedanken von anderen Menschen da wie ein Filter zwischen dir und dem Text, zwischen dir und Jesus zu haben. Lass Jesus zu sehen sein, ohne Schleier. Darüber kann man auch weiter nachdenken. Unverschleiert, entschleiert. Der Schleier ist weg. Das Gesetz ist erfüllt worden in Jesus. Und ich darf jetzt als Begnadigter zu ihm kommen. Wir alle schauen mit entschleiertem Gesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn. Ist Jesus Christus uns wirklich herrlich? Wenn wir uns in seinem Wort vertiefen, dann sehen wir ihn als den Übernatürlichen. Wir sehen ihn als Gott. Wir sehen ihn als den Sündlosen. Wir sehen ihn als den Liebenden. Ich muss immer wieder denken an Johannes, der im ersten Brief schreibt, wir sahen ihn, wir betasteten ihn, wir beobachteten ihn. Beobachteten. Er gebraucht zwei Wörter für schauen. Das eine, wir bekamen ihn zu Gesicht. Das andere, wir beschauten ihn, betrachteten ihn. Und wenn ich dann die Evangelien lese, Johannes schreibt von den Auseinandersetzungen Jesu mit den Feinden, Pharisäern, Schriftgelehrten. Und wie er von ihnen konfrontiert wird, wie er sie konfrontiert ist. Zum Beispiel Johannes 8, Johannes 5 oder Johannes 8. Wie Jesus sich Zeit nimmt, mit Menschen zu sprechen, die ihm furchtbare Dinge ins Gesicht schleudern. Aber hört nicht sofort auf zu reden. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Jünger Jesu Jesus beobachtet haben. Hast du schon mal Menschen beobachtet, wenn so von der Seite, wenn sie miteinander sprechen? Beobachte mal die Gesichtszüge. Welche Muskeln sich bewegen, wie? Wenn eine Spannung da ist, wie bewegen sich die Augen? Du kannst da viel ablesen. Jetzt müssen wir uns einmal vorstellen, die Jünger erleben Jesus als Gottes Sohn, sofort vom Anfang. Aber das ist ihnen noch nicht so klar, das haben sie noch nie erlebt. Gott in Menschenform, dieser ist von Nazareth, ein gewöhnlicher Mensch, er sieht so aus, wahrscheinlich wie seine Mutter. Und jetzt soll der Gott sein. Das nehmen Sie schon mal an, Sie glauben das, aber jetzt stellen Sie das immer wieder auf die Probe. Sie testen das. Und besonders, wenn der Konflikt kommt, die Auseinandersetzung. Sie wissen ja, wie Sie selbst sich verhalten würden. Petrus weiß das, wie er sich verhalten würde. Johannes auch. Sein Spitzname ist ja Donnerssohn. Ja? Er und Jakobus, sein Zwillingsbruder. Was die da alles auf die Beine gestellt haben, wissen wir nicht. Aber sie haben den Namen offenbar verdient, beide. Draufgänger waren sie. Raue Fischermänner von Galiläa. Und von dort kamen die Zeloten, ja. Die Haudegen. Die Rebellen, die Israel anführen wollten, die Römer von den Römer befreien, die alles wagten. Das waren die Galiläer. Jetzt muss man sich vorstellen. Johannes beobachtet Jesus. Wie wird er jetzt reagieren? Dann gucken sie in seine Augen, in die Muskeln in seinem Gesicht. Keine Spur von Hochmut, keine Spur von Gewalt, keine Spur von Hass, Heiligkeit, gemischt mit Liebe, Gerechtigkeitssinn, gepaart mit Freundlichkeit, so saugen sie gleichsam auf, was von ihm ausstrahlt. Pure Heiliger. Ja, Folgendes wollte ich erzählen. Wir wohnten in Baden-Baden und wir lernten dort einige kennen. Und dann kam ich auch in einen Kreis von Wortverkündigern. Es war ein gemischter Kreis, so im Rahmen, man könnte sagen, im Rahmen der sogenannten Allianz, evangelischen Allianz. Der eine war ein Pfarrer, ja vielleicht einige, die hatten aber nicht großes Interesse an solch einem Treffen, aber es waren wohl einige. Einmal war ein Vikar dabei, war wohl dabei. Ein Gemeinschaftsprediger von Rastatt, wohl noch ein Missionar, der in China war, aber zur evangelischen Kirche gehörte. So einige, wohl einige von der Methodistenkirche. Und an einem Treffen hatte der Gemeinschaftsprediger das Wort, die Andacht. Es war ein schönes Wort, ein gutes Wort. Er kannte den Herrn. Und er sprach über Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Und wer den Herrn Jesus kennt, der konnte voll verstehen, was er sagt. Stimmte mit dem Wort Gottes überein. Aber hinterher im Gespräch sagte der Pfarrer bzw. der Vikar, er sehe an Jesus keine Herrlichkeit. Er war ja ein Leidender. Er wohnte in einer Welt der Not. Er litt. Und dann merkten wir, oder ich merkte, der Mann hat keine Antenne. Natürlich lebt Jesus in einer Welt der Not und leidet darunter und so weiter. Jesaja hat ihn gut beschrieben in seiner Not, diese Seite des Messias. Aber auf der anderen Seite, das war nicht, was der Prediger sagen wollte. Der Prediger sprach von dem Jesus, von dem Gott, der durch dieses Fleisch hindurchleuchtet. Wir sahen seine Herrlichkeit. Die Jünger, die sahen mehr als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die sahen den eigentlichen Jesus. Dieser Mann zeigte, wer er war. Einer von der Welt, der keine Augen hatte für die Herrlichkeit Jesu. Und da hebt sich schon die Frage bei uns, was sehe ich? Was sehe ich, wenn ich die Bibel lese? Sehe ich lauter Wörter? Sagt mir das etwas? Natürlich sagt es uns etwas, sagt alles, was es sagt, ja. Aber wir kriegen das nicht mit, was dort gesagt wird. Wir sahen seine Herrlichkeit, Paulus sagt, wir schauen in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn. Und weil das nicht so selbstverständlich ist, sollten wir mit dem Psalmist beten, Öffne mir die Augen, und ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Luther übersetzt wohl, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Im Grundtext steht und. Zwei Sätze. Zwei vollständige Sätze, einer nach dem anderen. Öffne mir die Augen, Begehrungssatz. Und, Indikativ, ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das ist immer die Folge. Immer. Es ist nicht nur die Absicht Gottes. Das ist eine Verheißung. Öffne mir die Augen und ich sehe. Wenn Gott sagt, die Augen sollen aufgetan werden, dann werden sie aufgetan. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird Licht. Wenn du nicht sehen kannst, bitte den Herrn, tu mir die Augen auf und dann werde ich sehen, die Wunder, die Herrlichkeit an deinem Wort. Übrigens steht dort nicht das Wort Gesetz genau, sondern im Hebräischen das Wort für Weisung. Das ist noch viel mehr. Das ist Unterweisung sowohl als Anweisung. Alles, das das Wort uns zu sagen hat. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Also, das ist, was wir machen. Nicht wie Mose, der sich einen Schleier anlegen muss, sondern wir alle schauen, wie in einem Spiegel, im Wort Gottes, die Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt kommt das Resultat. Und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie vom Herrn her, dem Geist. Das kommt vom Heiligen Geist. Das ist seine Aufgabe, uns Jesus zu zeigen. Wenn ich im Wort Gottes Jesus suche, ist der Heilige Geist im Wort, um Jesus mir zu verklären. Und dann verwandelt er mich in das Bild dessen, den ich dort sehe. Römer Kapitel 3, schnell aufschlagen, 3 Vers 23. Ich denke, ich zitierte den Vers heute, entweder vor oder Nachmittag. Römer 3, 23, alle sündigten. Das Wort für sündigen im Griechischen heißt, das Ziel zu verfehlen. Wir haben es nicht getroffen. Und der nächste Satz erläutert dieses. Und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. 1. Mose 1, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Gott ist herrlich in seinem Wesen, in seinem Charakter. Der Mensch war herrlich als Ebenbild von Gott. Dieses Bild wurde verstümmelt. Der Mensch verlor seine Herrlichkeit. Gott schafft ein neues Bild, Jesus. Gott wird Mensch, macht sich ein neues Bild, Menschengestalt, das ein vollkommenes Abbild von ihm ist. Und jetzt über dieses Bild, das wieder verstümmelt wird, Jesaja 52, Ende und 53. Wir sahen ihn, aber da war keine Herrlichkeit. Da war nichts, das uns gefallen hätte. Er trug nämlich unsere Sünden, unsere Schuld. Und der Prophet sieht sich selbst im Spiegel des Kreuzes. Jesus wird verstümmelt unseretwegen, weil wir verstümmelt waren. Aber er kommt zurück als Auferstandener, als Heilgewordener, bringt allerdings die Zeichen mit, die Wundmalen in seinen Händen und Füßen. Aber er ist der Auferstandene. Und wenn ich jetzt zu ihm komme, werde ich wie er. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 28, wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten, denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Was ist dieser Vorsatz? Was hat Gott vor mit allen Umständen meines Lebens, die immer zu meinem Besten dienen? Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde. Was ist dieses Ebenbilde? Sein Sohn. Dem Sohne gleichgestaltet zu sein, sodass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Das ist meine Bestimmung. Das Bildnis Gottes im Menschen, das mit der Sünde verloren ging, soll über Jesus, den Heiland, wiederhergestellt werden. Das geschieht in der Wiedergeburt. Es heißt im nächsten Vers, welche er im Voraus bestimmte, dieser rief er auch, das sind wir sind gerufen worden zu Jesus. Und welche er rief, dieser rechtfertigte auch, als wir gerufen wurden und diesem Ruf folgten, wurden wir gerechtfertigt in der Bekehrung. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Vergangenheitsform. Das ist schon geschehen. Wir sind schon Kinder Gottes geworden. Wir sind schon Verwandte des Erstgeborenen geworden, des Ebenbildes Gottes. Wir sind schon Mitglieder der Familie Jesu. Und doch kommen wir auf die neue Welt als Babys. Und es gilt zu wachsen und weiterhin gestaltet zu werden in das Bild Gottes. Davon spricht Paulus hier. Unter anderem durch das Wort Gottes. Wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, werden wir dort allmählich immer wieder verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis wir Jesus schauen und dann werden wir ihm gleich sein, sagt Johannes. Der Herr ist der Geist und durch diesen Herrn, den Geist, wird dieses Ziel Gottes mit einem jeden von uns der Erfüllung näher gebracht. Das geschieht durch zwei ganz einfache Mittel. Ich habe einige Male von Gottesmännern gelesen, die denselben Gedanken. Ich versuche Ihnen etwas so ganz einfach zu sagen. Es gibt zwei Schlüssel des Christenlebens. Bibel und Gebet. Und es ist nichts schwerer, bei diesen Zweien zu bleiben, als bei diesen zu bleiben. Alles ist, das heißt, dies ist am schwersten. Das Schwerste für einen Christen ist, dabei zu bleiben beim Wort Gottes und dabei zu bleiben, zu beten. Aber versäumen wir diese zentralen Mittel, um in Jesu Bild gestaltet zu werden, dann werden wir ungeheuer Wesentliches versäumen. Seien wir rücksichtslos mit uns selbst, zahlen wir alles, geben wir alles dran, was uns in den Bann ziehen möchte, um uns in Gottes Wort zu vertiefen und dann zu beten. Betet viel, junge Menschen, betet viel. Betet durch den ganzen Tag, auf den Knien, stehend, sitzend, laufend, im Stillen, im Lauten, betet. Du findest nicht die Worte? Suche sie. Fange an wie ein Kind, aber lerne zu beten und du wirst fließender werden. Und du wirst einen Jesus kennenlernen, den du nie zuvor so gekannt hattest. Das möchte ich euch zurücklassen. Jetzt müssen wir gleich weiterfahren, aber ich möchte noch mit euch beten. Vielleicht will auch einer von euch beten. Bitte schön, wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so herrlich bist, dass wir haben schmecken dürfen, wie freundlich du bist. Und ich bitte dich, Herr, werde du groß in unser aller Augen. Herrlich, wunderbar, anziehend. O Herr, nimm den Schleier weg. Den Schleier von der Welt her, der immer wieder uns dich verschleiern, verbergen will. Öffne uns die Augen, Herr, damit wir deine Herrlichkeit sehen, zu dir gezogen werden und dein Ziel mit uns erreichen. Lege deine Hand, Herr, zum Guten auf ein jedes, das hier ist. Amen.